Ja, lange genug habt ihr jetzt schon auf die Europafahne geblickt, da rechts neben mir, mit einer kleinen Veränderung, die ich da angebracht habe. Ihr kennt sie sicherlich alle. Ihr habt alle damit schon Kontakt gehabt. Ich zitiere die Richtlinie EU 2019/904 des Europäischen Parlaments, des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, kurz Einwegkunststoffrichtlinie. Wir sehen im Bild den Kopf der neuen Flasche. Wer hat sich nicht schon mal damit bekleckert? Irgendwie ist der neue Verschluss, der ab diesem Sommer auf den Flaschen vorgeschrieben ist, und die Deutschen haben dazu natürlich gleich die Verpackungsverordnung geändert, das ist eben so. Er ist sogar noch schwerer zu öffnen, finde ich jedenfalls. Vielleicht ist das auch altersbedingt. Aber vor allen Dingen der Deckel ist immer irgendwie im Weg für einen kleckerfreien Genuss. Nun ja, warum gibt es überhaupt so ein Gesetz? Die Antwort ist naheliegend, weil es offensichtlich Menschen gibt, die diesen 2 Gramm schweren Deckel bisher irgendwo in die Landschaft warfen oder sonst wie verbummelten, so dass dieser eben nicht mehr recycelt werden konnte. Deswegen gibt es dann das Gesetz. Nun lässt sich trefflich streiten, was das Ganze bringt, wie viel Deckel wirklich verloren gehen und ob damit tatsächlich die Umwelt ein Stück gerettet wird. Naja, kurz, Gesetze sind, wie wir sie kennen, egal welche, meistens, aber nicht immer mit guten Absichten gegeben. Sie sollen das ein bisschen besser machen, sind Menschenwerk, heute so, morgen werden sie wieder geändert. Und so geht das weiter, von Land zu Land verschieden, ja sogar innerhalb unserer Städte und innerhalb unserer Bundesländer. Der Streit über Sinn und Unsinn der Gesetze war immer groß. Und wenn es politisch gewollt ist, dann setzt unser Staat auch schon mal, wie wir jetzt dieser Tage lernen mussten, die Gesetze mal ebenso ein bisschen außer Kraft. Da können auch schon mal Mörder freigelassen werden. Dabei hat Deutschland etwas eigentlich sehr Schönes gemacht. Nach den menschenverachtenden Gesetzen der Nazizeit hat man sich was Gutes einfallen lassen. Obwohl es tausende Gesetze gibt, hat Deutschland ein Gesetz, auf dem alle anderen Gesetze aufbauen müssen. Und ihr kennt es alle, oder sagen wir vorsichtiger, das, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland seinerzeit geschaffen haben. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Liest man dort etwas aufmerksamer, dann entdeckt man gleich zu Beginn in diesem sogenannten Artikel 1 im zweiten Absatz eigentlich, dass es nicht nur um Deutschland geht, sondern um die ganze Welt. Und das wichtigste Wort kommt darin vor. Da heißt es, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen, unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Artikel 1. Gerechtigkeit. Ein Zauberwort für alle Völker, das bis in unseren Alltag hinein bestimmend ist. Von den Olympischen Spielen ganz zu schweigen. Meist beklagen wir uns aber über das Gegenteil und glauben zu wissen, was alles ungerecht ist. Du bist ungerecht, sagen schon die kleinen Kinder zu ihren Eltern. Und jeder Erwachsene kann erzählen und klagen, wo er oder sie ungerecht behandelt fühlten. Aber was interessiert uns Christen das eigentlich, alles, was ich hier so lange erzähle? Das Bild hinter mir zeigt eine amerikanische Familie, die Amish, die bis heute nach biblischen Gesetzen und Vorgaben leben will und lebt. Sie lehnen viele staatliche Gesetze ab, da ihr Prüfstein die Bibel ist. Tatsächlich müssen sie sogar nicht zum Militär, haben keine Sozialversicherungsnummer, weil sie auch keine Leistungen beanspruchen. Ja, und dann wird es ein bisschen schwierig. Sie haben natürlich auch keine Elektrizität im Haushalt. Kommt in der Bibel auch nicht vor. Klar ist, für die Amish, dass eine Frau aussieht wie eine Frau und ihren Platz in der Familie hat. Übrigens auch mit den Fotos ist das schon schwierig. Ihr seht, die eine Frau hält sich so die Hand vors Gesicht. Das ist kein Zufall. Das ist auch umstritten. Darf man sich so fotografieren lassen und sich so selbst darstellen? Diese Amish sind benannt nach jemandem, der heißt Jakob Ammann, ein Schweizer Mennonit, der in Südwestdeutschland beheimatet war. Und im Moment in Deutschland gibt es ungefähr bei uns von den Mennoniten, also die Stammväter der Amish, wenn man so will, 40.000 Menschen, so schätzt man. Bis heute bleibt es eine spannende und kontrovers beantwortete Frage: Wie gültig sind staatliche Gesetze vor dem Hintergrund vielleicht anderer biblischer Forderungen? Hat das mit gesetzlichen Vorgaben gespickte Alte Testament für Christen noch eine Bedeutung abseits eines Geschichtsbuchs? Sind wir auch mit Christus aufgerufen, alle Forderungen zu erfüllen? Muss nicht der, der die meisten Weisungen Gottes erfüllt, am Ende die göttliche Goldmedaille gewinnen? Das wäre doch gerecht. Was gilt denn jetzt? Biblische Gesetze oder Evangelium? Hat uns Christus nicht von alledem befreit? Gibt es nicht ein neues biblisches Grundgesetz des Glaubens? Ist das Evangelium nicht das Ende des Gesetzes? Na, nun wartet ihr ja schon gespannt auf den Predigtext des heutigen Sonntags, der vielleicht einige Antworten auf diese spannende Fragen geben könnte. Er steht in Galater 2 in den Versen 16 bis 21. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus, nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, sogar selber als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Soweit der Apostel Paulus. Drei Gedanken dazu. Erstens, ohne Gesetze geht es nicht, aber Menschen werden durch Gesetze nicht besser und scheitern oft an sich selbst. Ein zweites, Christus ist das Ende des Gesetzes. Der Glaube an ihn bringt allein die Gerechtigkeit. Und das letzte, Evangelium und Gesetz sind die beiden Seiten des Glaubens. Zum ersten, ohne die Gesetze geht es nicht. Denn, so lesen wir, von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Das Ganze steht im Markus-Evangelium Kapitel 7 und Jesus hat uns das gesagt. Seine Liste ließe sich umfangreich erweitern. Man kann immer nur staunen, wie viel neue kriminelle Energie und Intelligenz erfolgreich darauf verwandt wird, Menschen zu betrügen, zu benachteiligen und sich selbst Vorteile zu verschaffen, die immer zu anderen, zu Lasten anderer geht. Und werfen wir nicht so schnell mit Steinen. Wir alle sind von Kind auf nicht schwindelfrei. Aus vielen Verfehlungen entstehen immer wieder, wie gehört, neue Gesetze. Das darfst du nicht, und wenn du das tust, wirst du mit XY bestraft. Der sogenannte Gesetzgeber hängt dabei einem Traum nach, dem ewigen Traum, dass durch Gesetze Menschen in ihrem Inneren verbessert werden und auch Menschen nachhaltig von ihren Vergehen abgehalten werden. Am Schluss bleibt die Frage der Verantwortung für das eigene Tun und vor allen Dingen vor wem. In unserem Grundgesetz heißt es dazu, noch möchte man hinzufügen, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Zu den 10 Geboten oder zu den Geboten Gottes fallen uns natürlich sofort die 10 Gebote ein, die sich auf ganz verschiedene Weise auch in staatlichen Gesetzen wiederfinden und natürlich ausgeweitet wurden. Das war auch im damaligen Judentum nicht anders. Man war sich bewusst, dass es darum geht, nicht nur Vorschriften zu erfüllen, sondern vor dem Schöpfer der Welt zu bestehen und als gerecht bewertet zu werden. Aber zugleich wusste man auch dort um die menschliche Natur, die immer für Übertretungen gut ist. Also versuchte man mit spezialisierten Vorschriften und neuen Gesetzen, die man auch als Sicherheitszaun um die göttlichen Gesetze verstand und die es im Judentum heute gibt. Ihr seht hier hinter mir so eine Reihe des jüdischen Talmuds. Der wird immer weiter, immer größer, weil es auch immer neue Probleme gibt, die dann ausgelegt werden müssen. Und ja, was denkt Gott dazu? Ziel aller dieser Gesetze ist es, Menschen vor Irrwegen zu bewahren, auch vor Unbeabsichtigten. Denn ein gerechter Gott kann ja keine Verstöße durchgehen lassen, oder? Diese Erweiterungen finden sich im jüdischen Talmud, die eben eine Kommentierung und Auslegung der Tora ist. Denn auch auf neue Entwicklungen, wie gehört, musste man ja eine Antwort finden. Wie später auf die Frage, was Gott über Elektrizität denkt, wenn doch am Schabbat kein Feuer angezündet werden kann. Für uns vielleicht eine komische Frage, aber eine ganz ernste Frage für die Rabbiner. Paulus, vormals Saulus, kannte sich als Pharisäer bestens darin aus. Ihm war klar, ein Gerechter ist, wer sich an die Gesetze hält. Und dabei geht es um alles. Denn im Talmud findet sich beispielsweise der Satz, wenn ganz Israel an einem Schabbat das Gesetz hält, kommt der Messias. Also, es geht um alles. Es muss offen bleiben, ob Paulus, der Pharisäer Saulus, schon damals ahnte, dass das mit den Menschen im Grunde nicht zu machen ist. Nach seiner Bekehrung zu Jesus, als er den von Gott eingesetzten Messias erkannte, sagte er damals sogar über sich selbst, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und da helfen auch keine Gesetze. Was aber dann? Der zweite Gedanke, Christus ist das Ende des Gesetzes. Der Glaube an ihn bringt allein die Gerechtigkeit. Oder mit Paulus gesagt, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1, 17. Das klingt erstmal alles sehr gut und sehr einfach. Aber was Menschen mit der Muttermilch und der Erziehung einmal aufgenommen haben, das können sie nicht so einfach abschütteln. Es prägt unser Denken und dringt bis tief in unsere Seelen ein. So war es natürlich auch mit den im jüdischen Glauben erzogenen Galatern. Das war auch der Ansatzpunkt für die von Paulus so bezeichneten Irrlehrer in seinem Brief, die den Galatern zusetzten. Der Galaterbrief, etwa um 50 nach Christus entstanden, war nicht an eine Gemeinde adressiert, sondern bezog sich auf eine Vielzahl von kleinen Gemeinden im damaligen Kleinasien, die von Paulus selbst gegründet wurden. Es war seine erste Missionsreise in einem schwierigen Gebiet in Gemeinden mit einem überwiegend hohen jüdischen Bevölkerungsanteil, die er insgesamt dreimal besuchte. Aber auch insbesondere viele sogenannte Heiden, unter ihnen viele Griechen, kamen hier zum Glauben und zum Glauben an Jesus Christus. Da war von vornherein für Zoff gesorgt. Das heißt, als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen: Euch muss das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber verstoßen habt, achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Paulus hatte diese Gemeinden in Galatien wohl schon lange beobachtet und hatte bei ihnen entsetzt entdeckt, dass das von ihm gepredigte Evangelium, das sie angenommen hatten, durch andere Lehren und vielleicht, wie wir heute sagen würden, durch Gastprediger verbreitet hatten, oder sich einfach in Gemeindegruppen verstärkten, wir würden vielleicht Hauskreise sagen. Ja, wer ist denn dieser Paulus überhaupt gegenüber den anderen rhetorisch begabteren und sicher auch äußerlich attraktiveren Predigern ohne jede Behinderung? Wie Paulus schrieb, fahl im Fleisch über sich selbst. Er spricht sogar von seiner leiblichen Schwäche als Anfechtung für die Gemeinden. Inklusion war auch damals keine Selbstverständlichkeit. Er ist eben anders als jene, die in ihren YouTube-Kanälen jede Menge Klicks generieren, wie wir es in unserer bunten Welt von heute kennen. Damit war die Autorität des Paulus als Verkünder des Evangeliums natürlich mehr als in Frage gestellt. Paulus ist verzweifelt. Er sagt: Ich bin ratlos euretwegen. Wie kann man denn den Galatern klar machen, dass Jesus das Ende des Gesetzes ist? Offensichtlich hatten sich so einige bei ihnen so eine Art Gesetz plus Jesus-Lehre zugeeignet. Da war selbst Petrus, der Apostel Petrus, darauf eingestiegen. Paulus tadelt ihn dafür auf das Schärfste zu Beginn des zweiten Kapitels, denn Petrus, da Kephas genannt, hatte den Heiden erzählt, dass sie etwa die Speisegesetze nicht einhalten müssten, aber traute sich, dies nicht gegenüber den Juden durchzusetzen und verhielt sich bei ihnen gesetzeskonform. Paulus unterstreicht dagegen mit allem Nachdruck: Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, wir haben es gehört, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus, nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch die Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Vielleicht hört ihr mit mir die stille Frage von Petrus, die ich ihm mal in den Mund gelegt habe und die dann über Jahrhunderte Theologiegeschichte geprägt haben und an Bedeutung nichts verloren haben. Wenn allein der Glaube in den Stand der Gerechtigkeit setzt, was machen wir dann mit der Tora und mit dem ganzen Alten Testament? Und müssen wir dann uns an keine Gesetze und Vorschriften mehr halten? Sind etwa die Amish nicht auch auf dem Holzweg? Christus aber hat uns losgekauft, Galater 3,13, so stellt Paulus klar. Bis er kam, brauchten wir das Gesetz als Zuchtmeister auf Christus hin, so sagt er. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Nun ist die Gnade Gottes in Christus in Kraft, die wir im Glauben ergreifen. Die Gnade hat aber das Kreuz zur Voraussetzung, denn, so heißt es, wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. So schreibt Paulus. Also ziehen wir einen Schlussstrich weg mit dem Gesetz. Wir sind frei davon. Es lebe das Evangelium. Oder? Der letzte Gedanke. Evangelium und Gesetz sind die beiden Seiten des Glaubens. In Vers 19 schreibt Paulus, denn ich bin durch Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Ein schwieriger Satz in der Übersetzung Martin Luthers von 1545 wird das Ganze etwas klarer, um was es geht. Ein bisschen Lutherdeutsch. Ich bin aber durch Gesetz, durch den Glauben, der ein geistlich lebendig Gesetz ist, sind wir dem Gesetze des Buchstabens abgestorben, dass wir ihm nicht mehr schuldig sind. Abgestorben. Luther hebt hervor, dass Christen befreit sind von den Buchstaben des Gesetzes, die das Ziel haben, moralisch richtig zu handeln, mit dem Lohn an der eigenen Gerechtigkeit mitzuwirken und mitzuverdienen. Das ist allemal zum Scheitern verurteilt. Allemal. Da ich aufgrund meiner menschlichen Natur nicht weiterkomme und ständig scheitere. Genau das, so Paulus, ist die Bedeutung des Gesetzes. Es zeigt mir, dass ich Gott niemals genügen kann. Da ist das Alte Testament quasi die Geschichte des Scheiterns der Menschen und das Neue, die Verkündigung der Wirkung der Erlösung vom Geist des Buchstabens im Fleisch zur Befreiung des Geistes im Glauben, zum Leben mit und in Christus. Galater 5, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Aber das alles, das sind Früchte im neuen, im doppelten Sinne der unverdienten Gerechtigkeit und sie sind keine Voraussetzung für die gnadenlose, für die grundlose Gnade Gottes, die Jesus am Kreuz erworben hat. Das ist die Erfüllung, so sagt Jesus es selbst. Ich bin nicht gekommen, so sagt er, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Matthäus 5. Aus dem Müssen des Alten Testaments ist das Dürfen des Evangeliums geworden. Wer dann mit der Frage kommt, wie genau man denn nun im Geist des Evangeliums leben darf oder wie man leben sollte in dieser Erfüllung, tja, macht es doch einfach. Was sagt Jesus? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele. Das ist, und mit deinem ganzen Denken, dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22. Oder noch einfacher und kürzer mit der Jahreslosung formuliert. Alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe. Ja, so einfach ist das, und ich füge mal für mich hinzu, nicht. Denn damit fasse ich, ohne das Thema vollständig und alle Fragen beantwortet zu haben oder in den Griff zu kriegen, die drei Punkte noch einmal zusammen. Ohne Gesetze geht es nicht. Aber Menschen werden durch Gesetze nicht besser und scheitern an sich selbst. Menschen sind immer auf Leitplanken angewiesen, auf Regeln, die sie auch vor sich selbst bewahren. Das gilt auch für uns Christen und Christinnen. Ein Song aus meiner etwas entfernt liegenden Jugendzeit, von denen, wo wir schon eben was gesungen haben, die sagen das so über Christen. Jörg Swoboda und Theo Lehmann. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Häufig ist ein Atheist sehr viel besser als ein Christ. Doch der Christ ist besser dran, nimmt er die Vergebung an. Wir müssen also Gott nicht mehr gefallen wollen und uns seine Anerkennung und Gnade verdienen, denn das zweite, Christus ist das Ende des Gesetzes. Der Glaube allein bringt Gerechtigkeit. Jesus von Nazareth, als der Christus Gottes, hat alle seine Forderungen am Kreuz erfüllt. Das Gesetz ist im Evangelium aufgegangen, aber gleichwohl nicht verschwunden. Denn, und das war das dritte, Evangelium und Gesetz sind die beiden Seiten des Glaubens. Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus ist der Titel des neuen Grundgesetzes der Bibel. Das ist der Prüfstein für alle Forderungen, die an uns gerichtet sind. Die frohe Botschaft, das Evangelium, bedeutet, dass unsere Gerechtigkeit nicht von unserer Gesetzestreue abhängt, sondern wir als die mit Gnade Beschenkten befreit leben können. Aber das sei hinzugefügt, das kann keine Glaubensschablone sein, was mein Leben so aussehen lässt wie dein Leben. Ich habe meine Freiheit vor Gott selbst zu verantworten. Unser Dank dafür ist im Auftrag Jesu beschlossen, aus der Liebe zu Gott vieles nicht zu tun, was anderen und uns selbst schadet, sondern es aus der Liebe zu tun oder es zumindest zu versuchen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen im Sinne Christo Jesu. Amen.